Und der Titel der heutigen Podcast-Folge, die Immobilie für jedermann, resultiert eigentlich daraus, dass wir hier super günstige Kaufpreise haben. Das geht halt bei 112.000 Euro los und geht bis 146. Dann könnt ihr erahnen, warum der Titel der heutigen Folge so lautet. Hier von 5 Kunden interessiert gar nicht, was habe ich von Zins, was habe ich von der Tilgung, sondern wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen, sollte ich mitbringen und wie ist nachher meine eigene Belastung. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Endlich wieder da nach einer ausgiebigen Sommerpause, die wir uns genommen haben, um ein bisschen Luft zu holen, ein bisschen runterzufahren. Ja, sozusagen auch die ersten 3 Quartale des Jahres 2024 Revue passieren zu lassen. Wo war die Nachfrage relativ hoch? Was waren so die auch täglichen Fragen, die immer so kommen? Was sind so Punkte, die euch interessieren? Und da haben wir jetzt mal gesagt, alles klar, 2024 bis zum Schluss. Ich glaube, das sind jetzt noch Pi mal Daumen 12 Wochen, die wir dabei sind. Dann ist eine Winterpause sozusagen. Wollen wir uns mal ganz verstärkt auf das Thema Baufinanzierung und Immobilien konzentrieren, was jetzt per se nichts Neues ist, aber auch ein bisschen anders rangehen an die Geschichten. Wir hatten, ich glaube, die ersten 3 Monate relativ wenig Kunden, die wir mit reingenommen haben in den Podcast. Und da aber super, super viele Kunden, und die Frage bekomme ich auch ganz häufig, wie ist eigentlich so die Verteilung zwischen eigengenutzt und fremdgenutzt? Also wie viele Baufinanzierungen laufen bei uns durchs Haus, wo Menschen etwas kaufen, wo sie selber drin wohnen, und wie viel werden nachher vermietet? Und das ist ganz spannend tatsächlich auch, weil die Frage konnte ich ad hoc gar nicht beantworten, musste ich erstmal reingucken ins System, und es ist tatsächlich ungefähr 50-50, was ich insofern spannend finde, weil wir in der Niedrigzinsphase, in der wir uns befunden haben, ich sage es mal verstärkt 19 bis ja vielleicht noch 21, festgestellt haben, dass dort aufgrund der niedrigen Zinsen vermehrt Eigentum gekauft wurde zum selber drin wohnen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil der limitierende Faktor im Rahmen eines Immobilienerwerbs, einer Baufinanzierung, ist immer das Einkommen, was ihr habt. Von daher müssen wir immer auf die monatliche Rate schielen. Und wenn ich natürlich, und das ist ja auch sozusagen die krasseste Veränderung, die wir gemerkt haben in den letzten 24 Monaten, wenn wir uns beispielsweise 500.000 Euro finanzieren konnten mit einer Rate, ich sag mal von 1,8, Pi mal Daumen, also je nachdem, wo der Zins nachher lag auch und welche Förderung und welche Tilgung man genommen hat, aber ich sag mal irgendwo zwischen 1,6 und 1,8, und heute zahle ich da beispielsweise 2.200 Euro für, dann sind natürlich diese, ich sag mal, 400 Euro Unterschied im Monat beim gleichen Volumen, was ich finanziere, für viele einfach dann ein K.O.-Kriterium. Und das ist auch total nachvollziehbar, weil, und das dürfen wir auch immer nicht vergessen, ich wiederhole mich da natürlich auch, und ihr als fleißige Zuhörer habt es auch schon öfter gehört, dass eigene Häuschen, also etwas zu kaufen, wo ich selber drin wohne mit der Familie, ist in den meisten Fällen ein eher emotionales Thema. Ja, das bedeutet, da geht es weniger um die Wirtschaftlichkeit. Natürlich spart man sich die Miete ein, das ist logisch auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite dürfen wir halt nicht vergessen, dass wenn wir uns ein Haus kaufen für 500.000 Euro und wir einen normalen Zinssatz haben, 2%, 3%, 4%, je nachdem, dann zahlen wir je nach Tilgung natürlich bestimmt nochmal irgendwo nachher das Gleiche an Zinsen, ja? Je nach Laufzeit und Tilgung, ist klar. Aber das dürfen wir nicht vergessen, und das muss dieses Haus natürlich dann erstmal auch wieder erwirtschaften. Und der Return on Invest bei solchen Geschichten, also dann, wenn es erst richtig schön wieder wird, läuft ja dann, wenn das Haus abbezahlt ist. Also im Prinzip müsst ihr euch Folgendes überlegen. Ihr kauft ein Häuschen, zahlt es ab, und zu dem Zeitpunkt, wo es abbezahlt ist, beginnt es ja euch erst, auch wenn nicht merklich, Geld in die Tasche wieder zu spülen. Ja, dann beginnt der Return, weil ihr euch überlegen müsst, okay, wenn ich so ein Häuschen jetzt mieten würde, kostet mich das beispielsweise, was weiß ich, 2000 Euro im Monat und die spare ich mir jetzt. Und dann muss man eben überlegen, ob das, was ich später einspare, auch abhängig logischerweise davon, wie lange ich lebe, wenn ich dort wohnen bleibe, hole ich jetzt wieder rein. Also hole ich das wieder rein später, was ich vorher ausgegeben habe. Und da kann ich euch sagen, in den meisten Fällen natürlich nicht. So, Punkt. Wenn ich es verkaufe, ist es wieder ein anderes Szenario, will ich auch gar nicht so tief drauf eingehen heute, aber letzten Endes ist es wirtschaftlich natürlich nicht klug, etwas zu kaufen, was ich selber bewohne, aber da die meisten Menschen ja nicht rational, sondern emotional unterwegs sind, auch bei solchen Entscheidungen tatsächlich, und ich kann es ja nachvollziehen, wir haben ja auch ein eigenes Häuschen, so ist das nicht, und es fühlt sich natürlich auch schön an und ich spare Miete und so weiter, aber letzten Endes, wenn ich mir nämlich fragt, und ich habe gerade einen frischen Fall, klingt auch witzig, frischen Fall, fallen Fisch. Na gut, auf jeden Fall einen Fall auf dem Tisch, der relativ frisch ist, von Friederike und von Phil, liebe Grüße an der Stelle. Da ist auch die Frage, spare ich jetzt weiter Eigenkapital für das eigene Häuschen oder aber kaufe ich nebenan eine, ich glaube, es waren 100 Quadratmeter Wohnung zum Vermieten, ja? Und an der Stelle ist der Pain nicht so groß, weil die beiden haben schon eine Wohnung als Eigentum, wo sie selber drin wohnen. Das heißt, die haben schon für sich selber auch was gemacht. Und jetzt war die Überlegung, okay, kaufe ich jetzt oder spare ich weiter Eigenkapital fürs eigene Häuschen oder kaufe ich die Wohnung? Und jetzt haben wir gesagt, alles klar, eigentlich liegen die Argumente pro Wohnung so hart auf dem Tisch, dass Eigenkapital dort an der Art und Weise weiter zu sparen gar nicht so sinnvoll ist. Und wirtschaftlich gesehen ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir eine Wohnung haben, in den meisten Fällen ist es eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus, je nachdem, Reihenhaus, whatever, was wir vermieten, ist es natürlich so wirtschaftlich betrachtet, dass wir einen riesen Steuerhebel haben, ja, aufgrund der AFA und die Zinsen, die wir abschreiben können. Und natürlich haben wir einen Mieter, der ja locker mal, würde ich sagen, wenn es gut vermietet ist, 30-40% der Gesamtbelastung trägt. Also von daher ist das schon spannend. Ja? Also Gesamtbelastung meine ich jetzt auf alles später. Also spannende Geschichte. Und wenn ihr mich fragt, wirtschaftlich natürlich immer kaufen und vermieten. Damit habe ich ja auch sozusagen mein Geld gemacht, auch wenn die Firmen gut laufen. Aber richtig, richtig Geld. Letzten Jahrzehnte habe ich damit gemacht, dann auch zu kaufen und zu verkaufen. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und dann geht es ums Konzept, nicht wahr? Dann geht es zu gucken, okay, will ich später die Wohnung laufen lassen? Und nehme die abbezahlte Wohnung als zusätzliche Rente sozusagen oder kaufe ich sie jetzt, lasse sie 10 Jahre liegen beispielsweise und verkaufe sie wieder. Alles so Szenarien, die man dann durchgehen muss. Und heute möchte ich eigentlich mal als Beginn sozusagen, als Wiedereinstieg nach der Sommerpause, ein bisschen mit euch über das Thema Magdeburg sprechen. Denn dort haben wir aktuell, ich glaube, es sind 54 oder 56 Einheiten zum Verkauf in 2 Mehrfamilienhäusern, frisch reingekommen, Mitte der 90er gebaut. Also müsst ihr euch vorstellen, richtiges, ja, quadratisch praktisch gut, sage ich immer. Und das übrigens ist auch unabhängig davon, ob ihr jetzt in Magdeburg, Leipzig, Dresden, wovon ich ja großer Freund bin vom Osten, wie ihr wisst, aufgrund verschiedener Argumente oder halt im Westen, Norden oder Süden kauft. Grundsätzlich ist es völlig egal. Fakt ist, schaut immer, dass die Lage vernünftig ist. Und klar, Makro- und Mikrolage gehe ich jetzt nicht zu näher drauf ein. Aber eine gute Weitervermietung. Das alles Entscheidende ist ja, dass diese Bude optimalerweise nicht leer steht. Das wäre natürlich dann kontraproduktiv für das ganze Szenario. Von daher schaut immer drauf, dass ihr, wenn ihr euch Wohnungen anguckt, etwas sucht, wo ihr das Gefühl habt, im Verhältnis zum Kaufpreis bekommt ihr eine überdurchschnittlich gute Miete. Das wäre mal Punkt 1, ein bisschen den Faktor sich anzugucken. Und das Zweite ist natürlich, was passiert, wenn die jetzigen Mieter der jetzige Mieter auszieht? Wie ist die Wiedervermietung? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und deswegen fand ich an der Stelle Magdeburg ganz spannend, weil, wie ihr ja gehört habt, dort Intel plant, ein großes Werk zu errichten. Auch wenn es jetzt mal um 2 Jahre verschoben hat, finde ich für mich jetzt ehrlicherweise nicht so weltbewegend. Also wenn ihr in Städten kauft, wo viele Arbeitsplätze sind, deswegen bin ich beispielsweise auch ein total großer Freund von Leipzig, weil wir ja im Norden von Leipzig dann dementsprechend auch mit Porsche und DHL und riesige Werke dort angesiedelt sind, weil wir da, oder BMW ist glaube ich auch noch da oben, also wahnsinnig große Fabriken zigtausende von Arbeitsplätzen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn eine Wohnung von euch leer steht, müssen sich eigentlich gleich 50 neue Mieter drauf bewerben, weil wir dann natürlich auch immer die Miete sozusagen nach oben ausreizen können. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir wollen dann auch die maximale Miete erzielen, ohne Gefahr zu laufen, eine hohe Fluktuation zu haben durch eine zu überhöhte Miete. Ja, auch da mal drauf achten. Ich beispielsweise persönlich bin ein großer Freund davon, die Miete auf einem vernünftigen, gutem Niveau zu halten bei den Objekten, ohne es zu überreizen. Sicherlich könnte ich auch bei unseren Objekten ein bisschen mehr rauskitzeln. Ich bin aber eher ein Freund, der sagt, ey, lass mich bitte, lieber Mieter, lass uns eine etwas schmalere Miete machen, aber nerv mich nicht, wenn hier irgendwas ist, ne, mit Wasserhahn tropft und keine Ahnung was. Geh mir nicht auf den Zeiger, regel das bitte selber. Dafür zahlst du eine etwas niedrigere Miete, Komma, und ich habe Ruhe. Ja, ich habe Ruhe bei den Geschichten. Das dürfen wir auch nicht vergessen, sozusagen die Verwaltung der Objekte erfordert ja auch ein bisschen Zeit und da versuche ich diese zu minimieren und lieber, ich bin eh generell der Freund von einem ruhigen Lauf, also einfach laufen lassen die ganze Geschichte und langfristig denken. Das, glaube ich, ist der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Und deswegen finde ich Magdeburg ganz spannend und der Titel der heutigen Podcast-Folge, die Immobilie für jedermann, so haben wir es mal getauft, resultiert eigentlich daraus, dass wir hier super günstige Kaufpreise haben. Und wer uns auf YouTube verfolgt, sieht, dass ich nebenbei hier auf den Mac schaue und hier sozusagen auch die Verkaufsliste der jetzt aktuell 28 im Verkauf befindlichen Objekte habe. Und wenn ich sehe, das geht halt bei 112.000 Euro los und geht bis 146, dann könnt ihr erahnen, warum der Titel der heutigen Folge so lautet, weil letzten Endes kann sich das natürlich dann auch wirklich jeder leisten. Mal ein Stück trinken. Jeder leisten, weil es letzten Endes natürlich auch darum geht, zu gucken, wie hoch ist die eigene Belastung bei solchen Geschichten. Und das ist aber auch logischerweise bei anderen Objekten der Fall, wenn Kunden zu uns kommen, die sich eigene Objekte am Markt sozusagen suchen, wo wir nachher die Finanzierung begleiten und so ein bisschen das Ganze drumherum, ne? Also Unterlagen checken, Teilungserklärungen und diesen ganzen Kladderadatsch, wo wir beratend zur Seite stehen. Das ist das gleiche Szenario. Was die Kunden eigentlich als erstes interessiert ist, also klar, erstmal, was ist das für ein Objekt? Logisch, ne? Passt es optisch? Und wenn ich mir das hier so angucke, das Exposé habe ich auch offen, dann ist das halt nicht Platte. Also was man jetzt ja ganz oft denkt vom Osten, und da waren ja auch viele unserer in der Vergangenheit Kunden, die gekauft haben, beispielsweise auch in Leipzig oder in Dresden, total erstaunt, was für schöne Objekte es gibt. Also man möchte man gar nicht für möglich halten. Osten ist halt nicht pauschal nur Platte, sondern da gibt es richtig schöne Objekte. Und wenn ich mir das hier angucke, das ist direkte Feldlage. Also man guckt sozusagen auf Felder, ins Grüne. Ich sehe Wald drumherum. Das hat mit Platte überhaupt gar nichts zu tun. Das sind richtig schöne Objekte, Mitte der 90er Jahre. Und gut erhalten, gut in Schuss, Heizung neu. Also auch für mich als Gutachter auch natürlich immer Themen. Was war mal mit dem Thema Dach, was war mal mit dem Thema Heizung und so weiter und so fort. Also diese ganzen GEG-Geschichten, Gebäude-Energiegesetz-Nummern, sich anzugucken. Und das Entscheidende ist natürlich aber nachher, nachdem ich sage mal, das Objekt passt und man einfach optisch sagt, okay, gute Geschichte, wie sind die Konditionen bei der Bank? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, interessiert das eigentlich nie einen Kunden. Nein, das stimmt auch nicht. Also sagen wir mal, 4 von 5 Kunden interessiert gar nicht, was habe ich von Zins, was habe ich von der Tilgung, wie ist der ganze Kladderadatsch, sondern wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen, sollte ich mitbringen und wie ist nachher meine eigene Belastung. Also Objekte zu kaufen, gerade ohne Eigenkapital, in der heutigen Zinsphase, in der wir uns bewegen, also ohne Eigenkapital, ja, würde ich mal sagen, so Ende 3, aber eher Anfang 4 vom Zins, dann packt ihr noch 1% Tilgung mit rein beispielsweise. Dann könnt ihr also euch vorstellen, 5% in der Regel Annuität, das musst du erstmal als Mietrendite erwirtschaften. Das ist momentan wirklich, wirklich schwierig. Das ist so ein bisschen Cherry-Picking und schwierig umzusetzen. Und von daher geht es immer darum, wie viel Eigenleistung darf ich mit reinbringen. Ihr müsst euch eigentlich vorstellen, sag mal, die Zinsbelastung, das fängt die Miete wieder auf, aber die Tilgung, das ist das, was man selber mitbringt, diese 1%. Und jetzt ist es auch da einfach ein Gedankenspiel zu sagen, okay Björn, pass auf, ich habe Versicherungslösungen, ich habe zum Beispiel was weiß ich, eine Riester, eine betriebliche Altersvorsorge, eine private Rente, whatever. Ich habe, oder eine Basisrente, ich habe ein Depot, also ich trade ETFs, ich habe ein paar frei gemanagte Fonds, ich habe ein bisschen Krypto und Tagesgeld, einen ganzen Kladderadatsch. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne als Beimischung das Thema Immobilie mit reinbringen und möchte da im Monat beispielsweise jetzt so 100 bis 200 Euro aufwenden. So. Und wenn ich sage, die Immobilie für jedermann, wenn man sich hier einen günstigen Kaufpreis sichert, von diesen meinetwegen 115.000 Euro in dem Dreh, und ich habe nachher 100 Euro, die ich selber mit beisteuer zu diesem ganzen Szenario, jetzt in dem Fall ehrlicherweise mit Eigenkapital, könnt ihr euch aber selber ausrechnen, das Eigenkapital liegt irgendwo bei 8.000 bis 10.000 Euro, also nicht die Welt. Wir haben keinen Makler drauf auf diesen Objekten, von daher die Maklercottage spart ihr euch komplett weg. Und wenn ich also sage, Immobilie für jedermann, ne, die ich mal so nebenbei in den Einkaufswagen packe, dann resultiert das daraus, weil ich einfach der Meinung bin, 100 Euro im Monat, ob ich die jetzt weiter ins Depot packe oder in Versicherungslösungen, Krypto, wohin auch immer, ist ja nur die Frage, bin ich schon gut gestreut bei meinem Vermögensaufbau? Also habe ich diesen Part Immobilien schon mit dabei? Nutze ich dieses ganze Vermieter-Game oder bin ich noch nicht damit beseelt? Und wenn es noch nicht der Fall ist, würde ich jedem raten, ey, holt euch mindestens mal ein, zwei oder auch drei Immobilien in der Zukunft, die ihr nachher wunderbar auch vermieten könnt. Warum ist es so? Weil es steuerliche Aspekte gibt. Das heißt, alle anderen Sachen, von denen ich eben sprach, Versicherungen, Depots und so weiter, dienen ja dem Ansparen, nicht dem Absparen. Ja? Das heißt, ich spare im Prinzip etwas an und dann kommt es ja auch ein bisschen drauf an, was für ein Motor hat mein Produkt, ja? Also welcher ETF ist dort hinterlegt, welcher Fonds performt er auch und so weiter. Und es gibt aber bis auf zwei, drei Versicherungsprodukte keinen steuerlichen Hebel. Zumindest nicht als Privatperson. Wenn ihr natürlich eine vermögensverwaltende GmbH habt und ihr habt dort Aktien, die ihr tradet, dann ja, ist der Gewinn steuerfrei. Ja? Also fast steuerfrei. Aber die wenigsten von euch werden eine GmbH haben, wo sie einen Vermögensaufbau streuen. Ja? So, wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet ihr bei mir, dann machen wir eine GmbH mit euch. Aber letzten Endes geht es darum, dass Immobilien halt einen hohen steuerlichen Hebel haben. Das heißt, um die Einkommensteuer zu minimieren, wenn ihr es im Privatvermögen haltet. Und der Mieter zahlt euch eben den größten Teil der ganzen Investition mit ab. Und das ist so unglaublich sexy. Auf eine Mittel- oder Langstrecke gesehen, ist das einfach das, was ich euch raten würde, mit reinzustreuen. So, ob das jetzt Magdeburg ist oder eine andere Stadt, die wir im Angebot haben. Ich fand halt jetzt in dem Fall Magdeburg sehr spannend. Erstens, weil dort halt ganz, ganz viele Arbeitsplätze jetzt schon da sind. Ja, ich habe so eine Marktanalyse hier auch vorliegen. Also jetzt schon da sind und natürlich auch irgendwann dann durch Intel, wenn es fertig ist, brutal viele tausend neue Arbeitsplätze denn zukommen. Und das finde ich an der Stelle ganz spannend. Ihr könnt auch mal gucken, wenn ihr online geht. Ich habe hier so eine Übersicht. Das Objekt liegt im Hopfengarten. Würde wahrscheinlich eher zu Bayern passen, aber ist tatsächlich Magdeburg. Liegt im Hopfengarten. Und wenn ich so ein bisschen westlich gucke, hinter das Autobahnkreuz, dann sehe ich dort die geplante Fläche von Intel. Also es ist wirklich, also mit dem Auto würde ich jetzt sagen, eine Viertelstunde irgendwie zu erreichen. Und das ist natürlich super. Das ist ein bisschen wie Lindenthal, was ich sehr schätze, in Leipzig oben zum Gewerbegebiet. Also von daher, egal ob es jetzt Magdeburg ist oder was anderes, schaut einfach, dass ihr dort in die Streuung reingeht. Und wenn ich jetzt hier für 100, 150 Euro wegen mir im Monat eigene Belastung, also der Tilgungsanteil sozusagen, das ist ja wie Geld sparen, nicht wahr? Also ob ich jetzt 150 Euro in die Tilgung dieses Darlehens stecke oder 150 Euro zur Seite packe und dort Versicherungen bespare oder ETFs oder Depots, Krypto, whatever, ist es ja von der liquiditären Seite das Gleiche. Ich wende 150 Euro auf, aber, und das ist der entscheidende Punkt, bei der Immobilie habe ich eben noch einen steuerlichen Hebel hinten raus, den ich nutzen kann. Und das macht es so attraktiv. Und ich glaube darüber hinaus, was ich vorhin auch schon sagte, die Streuung ist das Entscheidende. Ne? Also Diversifikation, breit streuen das Ganze und einfach sehen, dass ihr dort in die Breite kommt, dass ihr alle Möglichkeiten am Markt, die es gibt, mitnehmt und dort einfach schaut. Ja. Ich habe die Finanzierung auch mal durchs System hier so ein bisschen durchgeschossen. Also die Zahlen, die ich euch gerade genannt habe, die passen auch soweit. Ich habe jetzt hier eine Bude drin, 124.000 als Beispiel. Das sind 50 Quadratmeter, Erdgeschoss, zwei Zimmer. Also so richtig Standard, ne? Quadratisch praktisch gut. Nix Szene-Mene, nix Kreuzberg in Berlin, nix Schanze in Hamburg, sondern richtig wunderbare Vermietung. Kein Markt da drauf, Nebenkosten sind 8.680 Euro, also Grunderwerbsteuer, 5% Notar und Grundbuch, kein Eigenkapital mit drin. Und da hätte ich jetzt hier an der Stelle ungefähr ohne Eigenkapital 180 Euro Unterdeckung sozusagen, Mieteinnahme im Verhältnis zur Annuität, also Rate bei der Bank und ohne Eigenkapital, also Einsatz sozusagen, ist das schon ganz spannend. Und es ist eine super Beimischung. Also von daher, die Immobilie für jedermann resultiert daraus, dass wir gesagt haben, für den geringen Betrag im Monat macht es richtig Spaß. Und wenn ich jetzt noch eine günstigere Wohnung nehme, mit hier 112.000 Euro, dann ist natürlich die Verhältnismäßigkeit noch entspannter. Und für alle die, die jetzt vielleicht schon Immobilienportfolio haben, glaube ich, wäre das nicht das richtige Ticket. Also wenn ich schon Immobilien im Bestand habe, dann würde ich eher gucken, dass ich keine kleineren Tickets in der Form mir dazu hole. Das wäre mir zu klein, ehrlicherweise. Sondern ich würde immer versuchen, den nächsten Schritt zu gehen, nicht wahr? Aber für all diejenigen unter euch, die noch nichts gemacht haben, weil sie immer gesagt haben, oh Gott, es sind viel zu hohe Summen und so weiter und so fort. Also so um die 100.000 Euro ist wirklich ein gutes Einsteigerticket. Das kann man wirklich richtig gut mitnehmen und vorbeigehen, wie ich so schön sage. Also von daher sollen sich jetzt die angesprochen fühlen, die am Anfang stehen, ja, mit der ganzen Investition, die sagen, okay, das klingt spannend, da habe ich Bock drauf, da würde ich gerne dabei sein. Und unabhängig davon, meine kleinen Streuchfreunde, würde ich immer schauen, dass ich mir das Portfolio, was ihr euch so langsam aufbaut, immer mal wieder checke auf Kosten, auf Nutzen, um zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht noch investieren. Es gab in der Vergangenheit immer wieder interessante Geschichten, die sozusagen ja auch entstanden sind. Wenn ihr überlegt, ETFs, ne, gibt es ja auch noch nicht 30 Jahre und so weiter. Also es gibt immer wieder am Markt interessante Möglichkeiten zu investieren. Und von daher haltet die Augen offen, haltet die Ohren offen und Immobilien ist immer eine super Beimischung. Ja, ist immer eine super Beimischung, wertsteigernd, arbeitet mit der Inflation, Mieter, Staat zahlen mit ab. Also von daher gute Geschichte. Wenn ihr Bock habt, da euch ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, mit dem Thema, dann schreibt mir ruhig, dann sind wir auch als Begleiter bei diesem Szenario dabei. Ich erinnere mich liebend gerne an die Familie Schmidt, die letztes Jahr über den Podcast zu uns gefunden hat und sagte, ey Björn, wir wollen Immobilienvermögen aufbauen. Begleitest du uns dabei, weil es geht natürlich nicht nur um die Finanzierung an der Stelle, sondern logischerweise auch um ein paar Dokumente, die es als Laie vielleicht gar nicht so einfach sich darstellen zu verstehen, wo ich einfach sage, okay, das ist eine Teilungserklärung, bedingt sich so und so, musst du da und da drauf aufpassen und das ist, glaube ich, gut, einen Sparingspartner an seiner Seite zu haben, das gilt für mehrere Bereiche im Leben, aber gerade in Bereichen, die recht komplex sind, die man vielleicht nicht jeden Tag selber macht, wo auch Begrifflichkeiten dahinter stehen und wo vor allen Dingen auch viel Geld im Spiel ist, dass man da jemanden hat, der einen begleitet und an die Hand nimmt. Und wenn ihr Bock habt, da ein bisschen was zu machen, dann meldet euch gerne. Und letzten Endes natürlich auch, wenn es ums Thema Magdeburg geht, ne? Wenn ihr sagt, ey Björn, geile Geschichte, schick mir mal eine Musterberechnung rüber, dann jage ich euch die kurz rüber, ist schnell gemacht. Und dann könnt ihr ein bisschen drauf rumdenken, zusammen mit dem Exposé. Solange der Vorrat reicht, sind Buden da. Die ersten 28 sind jetzt hier im Verkauf. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange der Vorrat hält. Erfahrungsgemäß sind die relativ schnell weg. Aber ich fand es total spannend, euch davon mal ein bisschen zu erzählen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne. Und für die erste Folge nach der Sommerpause soll es auch gewesen sein, jetzt so nach 20 Minütchen. Und für die nächsten Folgen freut euch einfach mal drauf, so ein paar unterschiedliche Kundenstimmen auch wieder zu hören. Zum Thema Kapitalanlage. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gekauft. Ich habe mit einem Kumpel zusammen gekauft. Mehrfamilienhäuser beispielsweise auch. Oder ich habe mit meiner Familie das erste Eigenheim gekauft. Worauf gibt es zu achten und so weiter. Also total spannende Themen. Freut euch drauf, da mal ein bisschen externen Input auch zu bekommen. Ich freue mich total auf die Gäste. Ja, sind spannende Gäste dabei. Und bis dahin, meine lieben Strolch-Freunde, haltet die Ohren steif. Ja, alles Gute, bleibt gesund. Viel Spaß mit eurem Geld, mit euren Finanzen, mit euren Investitionen. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt ihr gerne den Papa. Ansonsten hören wir und optimalerweise sehen uns auch nächste Woche Samstag, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scheer. Liebe Grüße aus dem Norden der Republik und euch jetzt weiterhin ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.